Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste. Hallo liebe Skisprung-Fans, Station 2 des Sommer Grand Prix in Wisła ist geschafft und damit auch die Testphase des neuen Gruppenmodus. Ja, und wie die schlussendlich lief und das ganze Wochenende besprechen wir natürlich in dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Und wir, das bin einmal ich, Luis Holoch, mich kennt ihr und hoffentlich auch meinen heutigen Gast, denn heute zum zweiten Mal mit dabei ist Daniel Kultau. Hallo Daniel.
Hallo Luis, freut mich dabei zu sein wieder.
Ja, das erste Mal in einer Wettkampfanalyse, denn allererste Mal, als du dabei warst, ging es ja um den Niedergang des finnischen Skispringens. Also wenn ihr euch das interessiert und auch wissen wollt, wie sich Daniel in seinem Debüt geschlagen hat, dann hört da auf jeden Fall nochmal rein. Jetzt reden wir tatsächlich über die Aktualität, das zurückliegende Wochenende in Wisła. Flugshow-Stammhörer werden es wissen, ist nicht so die allerbeliebteste Schanze, weder bei mir noch bei den Athleten. Wie war es denn für dich, die Wettkämpfe am Wochenende zu verfolgen?
Ja, war interessant auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Ich finde so polnische Wettkämpfe generell ganz gut. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht so das negative Bild auf die Schanze in Wisła. Ich mag es einfach, wenn da Stimmung drumherum ist. Und da ist Polen natürlich prädestiniert für, sage ich mal, die Hochburg ein kleines bisschen. Gerade das Herrenspringen am Samstag war natürlich toll, abends das damit zu verfolgen. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Gerade auch, weil die Polen ja auch eine Menge zu feiern hatten. Da kommen wir ja sicherlich gleich auch zu.
Das auf jeden Fall. Also man kann wahrlich nicht behaupten, dass das ein schlechtes Wochenende für die Gastgeber war. Es war ein sehr, sehr langes Wochenende auch, muss man natürlich sagen. Wieder 4 Wettkämpfe und gerade am Samstag der erste Sprung um 8:30 morgens bei den Frauen mit dem offiziellen Training und dann irgendwie um, was war das, Viertel vor 10 oder so am Abend, als der Wettkampf der Männer dann vorbeigegangen ist. Also das war schon... Da wurde uns ein bisschen was abverlangt, aber entsprechend was haben wir ja auch zu besprechen und wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, wir ziehen als allererstes mal jetzt ein finales Fazit, nachdem wir den neuen Gruppenmodus jetzt gesehen haben, jeweils zweiten Springen bei Frauen und Männer am Sonntag. Die liebe Ulrike Gressler und ich haben ja letzte Woche schon unseren Senf dazu abgegeben, deswegen die Frage an dich, wie hat es dir denn unterm Strich gefallen?
Ja, es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert bei mir, weil um da schon mal vorzugreifen, mich hat es echt gefreut, als ich das Ergebnis gesehen habe gestern, weil ich immer so ein Herz für Außenseitererfolge habe, die dort wahrscheinlich selten hinkommen. Gut, wir wissen ja, Wladimir Zografski ist ja ein Sommer-Grand Prix-Experte fast schon, wenn man das so sagen will. Aber gerade für Daniel Vassiljev hat es mich gefreut, dass er da ganz vorne mit reingesprungen ist auf Platz 2, beziehungsweise den geteilten zweiten Platz erreicht hat. Ich fand es aber zum Verfolg, also das ist die Pro-Seite, dass es solche tollen Erfolgsgeschichten gibt. Was ich tatsächlich ein bisschen schwierig fand, war es, das Ganze zu verfolgen, weil der Modus ist ja auch so ein bisschen dafür gemacht worden, um das Skispringen vielleicht ein bisschen frischer, attraktiver zu machen. Und da hat mir tatsächlich, und ich würde mich so einschätzen, dass ich schon ein ganz gutes Verständnis für den Sport habe, mir hat manchmal tatsächlich ein bisschen der Überblick gefehlt. Also wer ist jetzt in welcher Gruppe mit dabei? Wie sieht der Gesamtstand aus? Ist es der Gesamtstand, der angezeigt wird oder der Stand in der Gruppe? Da war ich mir manchmal ein kleines bisschen unsicher und fand auch, was die Präsentation angeht, dass da manche Springerinnen und Springer in diesem Vollbild, wo sie gezeigt wurden, wo sie da bei den Frauen ja auch manchmal zu viert saßen oder dann teilweise auch zu fünft, bei den Männern ja durchgängig zu fünft, teilweise ein bisschen verloren wirkten und nicht so ganz wussten, was machen wir jetzt hier, wir klatschen uns ab. Darauf wurde sich dann geeinigt, dass das die Go-To-Geste ist. Und da habe ich sie manchmal ein bisschen verloren gesehen, fand es jetzt so für die Präsentation von Skispringen nicht so förderlich, weil wenn ich mir vorstelle, da ist jemand dabei, der ganz frisch Skispringen schaut, der jetzt mal reinschaut, ich glaube, der hätte tatsächlich oder diejenige hätte tatsächlich ein bisschen Probleme gehabt, dem Ganzen zu folgen.
Ja, es sind ja größtenteils Kritikpunkte, die wir in der Vorwoche auch schon geäußert haben und es wurde an sich ja auch versprochen, dass gerade an der grafischen Darstellung, die du ja so hervorgehoben hast, dass sich da noch ein bisschen was getan wird. Aber ich kann euch sagen, für diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht im Stream oder so gesehen haben, da wurde gar nichts dran getan. Also es war im Prinzip das 1 zu 1 das gleiche wie in der Vorwoche in Courchevel.
Genau.
Und da hatte ich ja schon gesagt, also wenn du das, du kannst diesen Modus ja machen, aber dann muss halt das Drumherum stimmen. Und da sind die Grafiken ein elementarer Bestandteil von. Und wenn jemand wie du das sagt, der den Sport ja auch schon jahrelang verfolgt, wie ich, und Springerinnen und Springer teilweise gar nicht wissen, was jetzt überhaupt Phase ist, dann ist das sicherlich kein gutes Zeichen, muss man leider sagen.
Ja, richtig. Also ich glaube, denn also ich hatte dann auch manchmal tatsächlich die ein bisschen so das Problem gehabt. Klar, der Großteil der Springer, den erkenne ich auch, aber es gibt halt dann gerade jetzt auch beim Sommer Grand Prix mal Springer, wo ich das Gesicht noch nicht komplett eingeprägt habe. Und gerade wenn sie dann da auch zu fünft am Ende stehen oder wie gesagt bei den Frauen zu viert, ich konnte manchmal nicht so ganz an den Reaktionen erahnen, wer ist denn jetzt weiter, wer freut sich gerade für sich, wer freut sich für die anderen, wer ist ein bisschen enttäuscht. Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, den Überblick zu behalten. Das war tatsächlich ein bisschen schade.
Ja, auch da wäre das wieder ein leichtes gewesen, das mit Grafiken halt nachverständlicher zu machen. Und ich habe extra nochmal drauf geachtet, weil manchmal ist es ja auch so, man stößt irgendwie erst mit Beginn des Wettkampfs irgendwie in die Übertragung. Aber es wurde nicht ein einziges Mal erklärt, wie sich die Gruppen denn eigentlich zusammengesetzt haben. Und
Genau.
das ist halt ein Muss. Weil
Ja.
sonst weißt du ja jetzt nicht, warum springen diese Athleten jetzt miteinander in einer Gruppe. Also warum tauchen in einer Gruppe auf einmal zwei Deutsche auf, zum Beispiel, und in der anderen Gruppe gar nicht? Ja, ich
Ja.
habe natürlich auch in den Stimmen verfolgt, was so die Athletinnen und Athleten rausgelassen haben. Hat sich nicht großartig viel verändert. Der Einzige, der wirklich ja, hervorgehoben hat, dass da wirklich ein Quäntchen Überraschungsei mit drin ist, das war Piotr Jua, der gesagt hat, das ist sicherlich nicht schlecht für das Skispringen, wenn das Ergebnis mal so ein bisschen anders aussieht, aber er bezog sich dann natürlich vor allem auf das Doppelpodium von Wassiljew und Sograwski, was du ja schon erwähnt hattest, aber naja, also wenn er ganz ehrlich ist, hätte er sich, glaube ich, auch lieber weiter vorne gesehen, beziehungsweise er war ja sogar einer der Profiteure von diesem Modus, aber
Ja, genau. Bei Piotr Jua kann ich mir vorstellen, dass er sich da gefreut hat
ja.
drüber. Ich habe mal ein bisschen die Punkte aus beiden Wertungen zusammengerechnet, aus beiden Durchgängen. Und da ist er tatsächlich der, der die meisten Plätze gut gemacht hat von den Frauen und Männern. Er ist ja 13 Plätze nochmal gestiegen. Wäre eigentlich, hätten beide Sprünge gezählt, wäre er am Ende 17. geworden. So war er am Ende 4. tatsächlich und war der große, ja, Profiteur davon,
Ja.
von diesem Modus, ja.
Ja. Genau, das ist natürlich mein Argument, was ich erst gebracht hatte, natürlich totaler Quatsch, aber dann versteht man wenigstens, woher seine Aussage kommt, wenn du
Ja.
das jetzt nochmal so dargestellt hast, auf jeden Fall. Es lässt sich auch nicht leugnen, dass natürlich auch so großartig dieser Erfolg für Daniel Wassiljew ist, er natürlich einer der Profiteure war, weil er wäre ansonsten, wenn ich das richtig sehe, Sechster geworden, was natürlich immer noch ein
Genau.
herausragendes Ergebnis für einen kasachischen Skispringer wäre, aber dieses erste Podium für dieses Land hätte es so natürlich nicht gegeben. Ja, sind wir mal gespannt, wie die FIS das Feedback aufnimmt. Ich habe es natürlich auch auf Social Media verfolgt. Die wenigsten Leute waren begeistert davon. Also es hat da auch wirklich harsche Kritik gegeben, aber den Schuh muss sich die FIS halt auch in dem Sinne anziehen, dass sie das Format gerade auf Social Media im Vorfeld nicht ausreichend erklärt hat. Also scrollt die Timelines durch, da findet ihr nichts dazu. Also
Ja.
es tauchte auf einmal aus dem Nichts auf und verschwindet jetzt vielleicht auch wieder ins Nichts. Aber
Wirklich, ja,
das,
stimmt.
das werden wir abwarten. Der Rest des Sommers wird auf jeden Fall in den bereits bekannten Formaten gesprungen. Gut, wir haben jetzt zwar schon ein bisschen über die Männer geredet, aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem mit den Frauen an. Wahrscheinlich, weil auch das relativ schnell abgehakt ist, denn wir haben an beiden Tagen identische Podien gesehen. Nika Prioz hat beide Springen gewonnen vor jeweils Nozomi Maruyama und Abigail Strait. Also zumindest Abigail Strait hält auch ihre Podestserie aufrecht. Und ich weiß nicht, ob du die Statistik gelesen hast, aber du kannst ja mal raten. Es hat jetzt 6 Sommer-Grand-Prix in Whistler für die Frauen gegeben. Was meinst du, wie viele von den 6 wurden von Sloweninnen gewonnen?
Ja, ich würde mal tippen, alle sechs auf
Das
einmal.
ist korrekt, ja. 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 Es hat angefangen mit Urša Bagattay, die ja heute Urša Krishna heißt, um die Verwirrung gleich komplett zu machen, hat Nika Krishna, die ja heute Nika Vodan heißt, auch ein Springen gewonnen. Nachdem Urša Bagattay heute Krishna drei Springen gewonnen hat und jetzt eben der Doppelpack von Nika Priots. Ich habe aber nicht wenige Stimmen vernommen, die meinten, jetzt neuer Modus hin oder her. Die Konkurrenz scheint schon aktuell ein bisschen näher dran zu sein an ihr. Wie würdest du das beurteilen aktuell?
Würde ich zumindest unterstreichen. Also der zweite Sprung von Nika Priots, da hat sie ja auch Punkte liegen lassen, auf jeden Fall. Und gerade Nozomi Maruyama war da nah dran, ist gut gesprungen. Das gesamte Wochenende, es zeigt sich aber auch irgendwie so ein kleines Viererfeld vorne. Gerade wenn man einfach nur auf die Punkte schaut am Samstag, da ist zwischen Sarah Takanashi, die ja zweimal Vierte wurde, und Yuzuki Sato dann doch ein ganz schöner Abstand dann nochmal. Aber die vorne, aber die, sorry, sorry, Luis, aber diese vier Springerinnen vorne, da sehe ich jetzt nicht so, dass Nika Preuz den völlig weit entfernt ist und für sich in einer eigenen Liga springt, wie es ja teilweise im Winter dann war.
Ja, und das war im Prinzip ja nur im ersten Wettkampf in Courchevel tatsächlich so. Ja, und Sarah Takanashi ist ja nicht nur an diesem Wochenende zweimal Vierte geworden, sondern auch in Courchevel und ist damit natürlich in der Gesamtwertung auch Vierte. Wie sollte es auch anders sein? Und wenn man dann bedenkt, dass die schärfste Verfolgerin von Nika Priots der letzten Monate, muss man ja sagen, Selina Freitag gar nicht da war, verspricht das zumindest für den aktuellen Zeitpunkt ein bisschen mehr Spannung, als die Ergebnisse das vielleicht vermuten lassen. Das würde ich definitiv so mitgehen. Aber was wir ja auch gesehen haben, die Japanerinnen sind mannschaftlich schon extrem stark. Also wie viele Fahnen da sehr weit vorne auftauchen, gerade in den Top Ten, finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Also das war ja, also die Damen haben es zumindest fortgesetzt. Die Männer, die Herren hatten es, sie hatten ja auch ein gutes Ergebnis in Courchevel erzielt und sind jetzt immer noch ganz gut mit dabei, aber die Damen haben die Serie fortgesetzt, das stimmt.
Wenn wir jetzt auf das deutsche Team schauen, am ersten Tag sehr erfreulich, Anna Holland als Beste auf Platz 9, die hatte auch ein sehr schweres erstes Halbjahr hinter sich, möchte ich mal sagen, hat ja die letzte Saison vorzeitig abgebrochen, nachdem es springerisch so gar nicht lief und ja, hat sie dann auch bekundet, dass sie da mental schon in ein ziemliches Loch gefallen ist. Also das ist wirklich ein gutes Ergebnis für sie. Konnte sie am zweiten Tag auch bestätigen mit Platz 14. Da waren dann in den Top 10 zumindest Katharina Schmid, die wir ja das erste Mal gesehen haben, und Juliane Seifert auf den Plätzen 7 und 8 zu finden. Aber auch insgesamt kann man, glaube ich, aus deutscher Sicht sagen, auch wenn Selina Freitag nicht da ist, sie sind zumindest mannschaftlich sehr, sehr kompakt gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Auch Emily Torrazza, zwei gute Ergebnisse. Einmal 11., einmal 13. Alvino Holz am Samstag, 21. Gut, das hat ja nicht ganz gereicht, aber ich fand trotzdem, das war ein mannschaftlich echt ganz gutes Ergebnis für diesen Stand, wo wir jetzt sind.
Ja, unsere südlichen Nachbarinnen, die Österreicherinnen, sind das erste Mal mit eingestiegen, wobei der Plural ja schon übertrieben ist, denn nur Hanna Wiegele durfte mitmachen, nachdem Julia Mühlbacher den Pre-Check des Anzugs am Freitag nicht überstanden hat. Hanna hat zwar mit ihren besten Sommer-Grand Prix-Ergebnissen 22 und 23 unterm Strich unauffällig. Und weil ich vorhin sogar noch mit der lieben Uli telefoniert habe, da die Frage an dich: Wie findest du es eigentlich, dass, wenn man diesen Pre-Check nicht besteht, dass man dann für das ganze Wochenende raus ist?
Ja, ihr habt ja leider auch schon mal drüber gesprochen in einer der vergangenen Folgen, dass es da manchmal um so ganz, ja, marginale Unterschiede handelt, wo sich ein Körper vielleicht auch mal ein kleines bisschen verändert, was ja, finde ich, auch mal ein bisschen tagesformabhängig sein kann. Von daher, ja, ich finde es ein bisschen hart, die Springerin oder den Springer dann gleich fürs gesamte Wochenende rauszunehmen.
Auf dem Dampfer bin ich inzwischen auch, bin ich ehrlich. Vor allem, was wir in der Folge noch gar nicht dann erwähnt hatten, es kann ja dann theoretisch sein, dass dir das, sobald du ja einen neuen Anzug anmelden möchtest, wieder passiert. Also ist es nicht damit getan, dass dass du vielleicht einmal aussetzen musst, wenn du dann wieder einen schlechten Tag hast, in Anführungszeichen, zu einem späteren Saisonzeitpunkt, bist du vielleicht noch mal ein zweites Wochenende draußen.
Ja, das kann dann schon irgendwie, weiß ich nicht, ein Wochenende mal verpassen. Okay, aber wenn dann schon ein zweites oder vielleicht auch mal ein drittes dazu kommt, das, ja, das merkt man dann schon auf jeden Fall. Von daher finde ich diese Regelung dann doch irgendwie, ja, ein bisschen hart. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine harte Reaktion auf die Vorfälle sein soll, die dort bei der WM passiert sind, aber ja, wie gesagt, mir ist es ein zu hartes, Vorgehen dort.
Da können wir uns definitiv drauf einigen. Und du hast zwar gesagt, die Polen haben sehr viel zu feiern und Grund zur Freude gehabt, aber auch die Frauen muss man ja an der Stelle mal wirklich ausdrücklich hervorheben. Sie sind ein geradezu historisches Wochenende gesprungen und das, obwohl an beiden Tagen nur zwei Springerinnen in die Punkte gekommen sind.
Ja, Pola Beltowska, Samstag 11. geworden, am Tag darauf sogar 10., was jetzt nicht an dem Modus gelegen hat, sondern insgesamt wäre sie auch auf Platz 11 gelandet. Also wirklich, ja, ganz tolles Ergebnis für die Polinnen auch.
Ja, und natürlich ihre Vorzeigespringerin inzwischen, die vor 3 Jahren noch vom Verband die Förderung verweigert bekommen hat, Anna Twardosch mit
Natürlich, ja.
Platz 7 und Platz 5, was also wenn man jetzt Weltcup und Sommer Grand Prix zusammenrechnet, das beste Ergebnis einer Polin überhaupt ist. Also vielleicht können wir jetzt im Jahr 2025 davon sprechen, dass Polen endlich mal so richtig im Frauenskispringen angekommen ist. Das wäre auf jeden Fall schön.
Ja, vielleicht braucht es da mal irgendwie so ein richtig starkes Ergebnis oder mit Sicherheit wäre cool, wenn es das jetzt gewesen wäre, dass da so ein bisschen die Augen öffnet.
Ja, dann noch ein Nachtrag zur letzten Folge. Da wussten wir es ja noch leider nicht genau. Inzwischen ist es traurige Gewissheit, dass Lara Malsina den Rest der Saison verpassen wird, wirklich multiple schwere Knieverletzungen erlitten hat. Sie ist schon operiert worden und auch bereits wieder zu Hause. Aber ja, da muss man sagen, das ist auf jeden Fall mal die zweite Topspringerin, die ja die Olympischen Spiele bei ihr ja auch noch im Heimatland da verpassen wird. Sehr, sehr bitter. Wir wünschen ihr natürlich weiterhin gute Genesung und ja, hoffen, dass sie mit viel Kraft zurückkehren wird.
Ja, gute Besserung auf jeden Fall. Ich meine, Frida Westman, die Schwedin, hat ja, glaube ich, auch verzichtet. Am Samstag den ersten Sprung eigentlich noch ganz gut absolviert und dann aber auch gesagt, nee, das Knie irgendwie zwickt das ein bisschen und ist dann auch Sonntag, glaube ich, gar nicht mehr angetreten.
Genau,
Darauf.
bei Paige Jones aus den USA das gleiche, aber beide haben schon entwarnt, das war wirklich eine Reise, eine Vorsichtsmaßnahme. Die wollen diese Woche auch schon wieder ins Sprungtraining einsteigen. Also
Okay.
da können wir zuversichtlich drauf schauen. Ja, damit können wir, glaube ich, auch das kurze Roundup bei den Frauen abschließen. So viel hat sich ja nicht getan, wenn wir ehrlich sind. Es bleibt natürlich in der Gesamtwertung auch so, dass Nika Prigoz deutlich führt vor Abigail Strait und Nozomi Maruyama. Selina Freitag, obwohl sie nur zwei Wettkämpfe mitgenommen hat, weiterhin beste Deutsche auf Platz 5. Dann wechseln wir rüber zu den Männern und ja, wusste gar nicht so recht, wie ich reagieren sollte am Samstag, als das Podest dann feststand, denn ich glaube, das wäre ein Sieger gewesen, wo du wirklich richtig Cash hättest machen können, wenn du auf den Namen gesetzt
Ja.
hättest. Nämlich Maciej Kotz, eigentlich auch so ein Sommerexperte. Allerdings liegt das schon ein gutes Stückchen zurück. Hat das Springen gewonnen vor Niklas Bachlinger. Gut, an den Namen konnten wir uns jetzt schon gewöhnen. Und kam es doch, ist natürlich auch längst kein Unbekannter. Und am Sonntag hat Bachlinger dann den ersten Platz geholt vor Daniel Wassiljew und Wladimir Sugrawski, wie wir schon eben sagten, punktgleich. Ja, deine Reaktion habe ich jetzt entnommen. Du hättest jetzt auch wahrscheinlich kein Geld auf Maciej Kott als Sieger am Samstag
Nee,
gesetzt.
nicht so viel auf jeden Fall. Und ich hatte auch den Eindruck, er konnte selbst kaum so richtig glauben, dass es jetzt plötzlich so gut läuft. Aber das ist ja auch das Schöne, nochmal um nochmal auf den Modus einzugehen, dass es halt jetzt wirklich keine Eintagsfliege war bei ihm, sondern er wirklich zwei richtig, richtig gute Sprünge runtergebracht hat, und damit dann auch verdient gewonnen hat. Mit seiner frühen Startnummer 4 war das, glaube ich. Und was mich auch super gefreut hat, war einfach zu sehen, dass Kamisch doch auch mal wieder danach ganz vorne gesprungen ist, weil ich auch den Eindruck hatte, dass er da wirklich ja so ein bisschen den Druck und die schlechten Zeiten, die er jetzt hatte, so ein bisschen mal ja so den ganzen Ballast abwerfen konnte und ich den Eindruck hatte, dass er sich sehr, sehr authentisch und ehrlich darüber gefreut hat, dass er in seiner Heimat in Polen aufs Treppchen mal wieder springen kann. Das war ja am Sonntag dann auch nicht ganz anders. Da haben die Polen ja auch ein super, super Mannschaftsbild abgegeben.
Ja, und sie hätten natürlich ohne den neuen Modus ein zweites Podium von Kamis doch bejubeln dürfen. Da wäre er nämlich Zweiter geworden, wenn man das nochmal umrechnet. Also auch da wieder wahrlich keine Eintagsfliege. Aber insgesamt muss man ja sagen, sie haben sich mannschaftlich deutlich verbessert präsentiert gegenüber Courchevel, was natürlich auch mit Sicherheit damit zu tun hat, dass das nun mal ihre Heimschanze war. Also ist ja nicht unerheblicher Vorteil, aber können Sie sicherlich eine Menge daraus mitnehmen, weil ja Sie zumindest wirklich mit allen Leuten da waren, die Sie so zur Verfügung hatten.
Ja, natürlich, also es haben jetzt die Top-Leute haben natürlich gefehlt, aber gerade auch, für wen es mich auch sehr gefreut hat, ist halt auch David Kubacki, der so ein kleines bisschen, zumindest auf mich immer so ein kleines bisschen so einen hilflosen Eindruck in letzter Zeit gemacht hat. Er hatte natürlich auch privat da richtig zu kämpfen, da kann ich zum Glück nicht einschätzen, was das mit einem macht. Aber er auch mal wieder mit Platz 10 und ja insgesamt Platz 11, ja. Hat mich dann auch für ihn sehr gefreut. Und auch wenn da jetzt die ganz großen Springer nicht dabei waren, ich glaube, wenn du da so ein tolles Wochenende hast und so viele Erfolgserlebnisse feiern kannst, da kann man hoffentlich möglichst viel draus ziehen für die Polen.
Absolut, kann ich mich dir nur anschließen. Und ja, was uns ja immer wieder, gerade im Sommer, aufs Neue begeistert, ist, wie gut diese Österreicher sind. Also Niklas Bachlinger kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, was er da jetzt geleistet hat, dass er zwei Siege eingefahren hat. Also es ist genauso wenig selbstverständlich wie dass Maciej Kot am Samstag die Halbzeitführung ja auch noch ins Ziel gebracht hat. Also hätte ihm jeder verziehen, wenn er dann am Ende Vierter oder Fünfter geworden wäre. Aber es ist ja Wahnsinn, was diese Österreicher für einen Fundus haben. Da kommt jetzt gefühlt die Nummer, also man will ihnen ja jetzt nicht zu nahe treten, 10 oder 11 aufs Parkett und ist in der Lage, da ganz vorne mitzuspringen.
Ja, und das hatte ja auch, du meintest gerade, das ist nicht selbstverständlich. Ich hatte aber beim Schauen den Eindruck, dass das ganz selbstverständlich ist, dass er da vorne reinspringt. Also es war nicht so, dass ich jetzt Zweifel hatte, oh, kann der das durchbringen, sondern ich war mir eigentlich ja ziemlich sicher, dass er das schaffen wird.
Ja.
Wobei durchbringen im Sinne auf den Sonntag natürlich das falsche Wort ist, aber ich war mir eigentlich sicher, dass er am Ende dann auch Erster sein wird, einfach aufgrund seiner Form, die er dort gezeigt hat.
Ja, und vor allem, also wie überlegen der da war. Also das wären ja am Ende, wenn es den normalen Modus gegeben hätte, wären das über 20 Punkte Vorsprung gewesen, die er da gehabt hätte. Also das ist ja wirklich ja, ein Selbstverständnis großartig, und er war ja gut zugegebenermaßen an diesem Tag ja nicht mal der Einzige, denn Julian Smith auf Platz 7 hat auch noch ein sehr, sehr starkes Ergebnis geholt. Also irgendwie fühlen sich die Österreicher, wenn man es so in eine Metapher packen möchte, fühlen die sich an wie diese Matrioschkas, weißt du, diese Puppen, die du so aufschraubst und dann kommt da die nächste wieder
Ja,
raus.
genau, aber eine unendliche, also die ist auf jeden Fall riesig erstmal, da kann man ordentlich was abpflücken von den
Ja, Shampoo
Polen.
sagt man, glaube ich, habe ich gehört,
Genau.
ja. Großartig. Ja, das Podium von Daniel Vassiljew haben wir natürlich schon hervorgehoben. Auch krass, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, dass der ja von Platz 19 kam, nach dem ersten Durchgang. Also das alleine zeigt dann schon, welche Kräfte da irgendwo gewirkt haben irgendwo. Aber er hat natürlich in diesem einen Sprung sehr, sehr viel richtig gemacht, wie übrigens auch Giovanni Presadola aus Italien, der ja sein Comeback gegeben hat. Sein verspätetes mit Platz 6 auch wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis geholt hat. Allgemein muss man ja sagen, jetzt in Abwesenheit der A-Garde der Österreicher, Norweger und ja auch der Deutschen, ist sehr, sehr buntes Nationenfeld, was wir da gesehen haben.
Genau, das ist auch noch ein Punkt. Gut, dass du das ansprichst. Das habe ich eben beim Modus ein kleines bisschen vergessen. Also ich freue mich da ja nicht nur irgendwie andere Namen zu sehen, sondern auch mal andere Flaggen neben den Springern. Irgendwie welche, die man sonst nicht so sieht. Das hat mir wirklich gut gefallen, dass da so viele unterschiedliche dabei waren.
Was ziehen wir denn aus deutscher Sicht für ein Fazit? Das war ja nochmal eine leicht veränderte Aufstellung im Vergleich zu Courchevel. Also Philipp Raimund war jetzt nicht mit dabei. Wie haben sich die Jungs, die ja von größtenteils von Thomas Thurnbichler trainiert werden inzwischen, wie haben die sich denn geschlagen aus deiner Sicht?
Ja, ich will da jetzt nicht so ganz negativ sein, weil es halt der Sommer-Grand Prix ist, sage ich mal, aber hatten jetzt keine großen Ansprüche für irgendwas gestellt, so richtig. Also Luca Roth ist natürlich so ein bisschen ganz solide um seinen 15. Platz gesprungen, hat den auch am Sonntag erreicht, am Samstag war er 16. und danach, ja, war nicht mehr so ganz viel. Felix Hoffmann ist nochmal 19. geworden. Und Adrian Tittel 25. Ich, ja, tu mir da schwer, jetzt groß was Positives draus zu ziehen. Also, ich will nicht sagen, ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet im Zuge dessen, dass das Teilnehmerfeld ein bisschen dünner war als sonst oder deutlich dünner war als sonst. Aber ja, vielleicht habe ich es mir doch ein kleines bisschen.
Ja, ich meine, fände ich auch verständlich. Also den Anspruch darf man ja durchaus auch haben. Vielleicht ist es so eine Mixtur, paar stärkere Namen, die in Courchevel noch mit dabei waren, wurden jetzt durch andere ersetzt. Also in etwa ist die Klasse des Feldes ja gleich, aber trotzdem lässt sich ja festhalten, dass die Spitzenresultate bei den Deutschen in Courchevel deutlich besser waren als jetzt in Wiesbaden. Also ja. Also wirklich aufdrängen, wenn man sich jetzt auch die Frage Richtung Winter stellt, ja, wer könnte denn da ins Weltcup-Team rücken? Schwierig, liegen jetzt nicht so die
Ja.
Namen auf der Hand
Nee,
aktuell.
das ist es so ein kleines bisschen. Ich wüsste jetzt tatsächlich außer den üblichen, die wir dort haben, jetzt auch niemanden, den ich aufgrund dieser Ergebnisse dort jetzt erstmal groß einsetzen würde, am ehesten oder dem ich eine Chance geben würde, so besser gesagt. Luca Roth finde ich soweit ganz solide, was er dort gezeigt hat, jetzt auch in Wiesbaden wieder, aber wie du sagst, es drängt sich niemand bisher so richtig auf.
Ja, sind wir mal gespannt, wie das im weiteren Sommerverlauf sein wird. Die nächste Station ist ja Rüșnov in Rumänien. Da gehen wir auch schwer davon aus, dass es ein sehr, sehr ausgedünntes Feld sein wird. Ich glaube, im letzten Jahr waren da sogar gar keine Deutschen am Start, wenn mich nicht alles täuscht. Spannend wird es dann wirklich erst ab der Olympia-Generalprobe in Val di Fiemme in einem Monat. Da gehe ich fest davon aus, dass wir da wirklich ein hochklassig besetztes Feld haben, wo wir dann auch mal wirklich. Ja, so einen ersten interessanten Vergleich ziehen können. Also auf die Station freue ich mich mit am meisten jetzt in diesem Sommer. Noch mehr als Klingenthal sogar.
Ja, bin ich auch wirklich gespannt drauf, wie sich die Springer dort zeigen, ja.
Gut, wir schauen noch kurz auf die Materialfront. War natürlich in Courchevel wirklich ein, ja, du hattest im Vorgespräch das Wort Hagel in den Mund genommen, deswegen klaue ich mir das jetzt mal von dir, den wir da gesehen haben. Es waren sehr, sehr viele Disqualifikationen. Jetzt im Vergleich dazu hat sich's in Wiesbaden ein bisschen beruhigt, könnte man sagen. Also die Zahl ist doch deutlich zurückgegangen. Das Einzige, was so ein bisschen auffällig war, war, dass insgesamt drei Springer wegen der Schuhgröße disqualifiziert wurden. Wir wissen leider nur bei Vilho Palosaari, um wie viel es sich da gehandelt hat, nämlich um 0,5 Zentimeter, was jetzt nicht so viel ist. Da wurden wir gefragt, wie das denn passieren kann. Sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Es kann auch was mit der Fußbreite ironischerweise zu tun haben, weil der eine Sprungschuh passt dir vielleicht von der Schuhgröße, aber du kommst halt von der Breite nicht rein und dann musst du eine größere Größe nehmen und dann, wenn du Pech hast, wirst du halt rausgezogen, wie jetzt vielleicht Palosaari in dem Fall. Also ich weiß da auch keine genauen Hintergründe zu. Das könnte ein Grund sein. Ein anderer ist, und das hat mir die liebe Uli erklärt, es gibt da einen Hohlraum in dem Schuh, wo der Fuß oder Teile des Fußes gar nicht reinkommen, der aber trotzdem mit zur Messung gehört. Also eigentlich müsste man einen Zentimeter oder so Luft geben quasi, so hat sie das erklärt in der Messung, sodass es passt. Und das ist auch ein Spielfeld, das für alle gleich ist, weil das Thema Schuhe ist ja quasi ein Materialmonopol, also die werden nahezu ausnahmslos von einer Firma hergestellt und das Verfahren ist für alle das gleiche. Also ja, sehr, 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 sehr unglücklich, kann aber auch ja, ein Thema sein, was tagesformabhängig ist. Vielleicht auch ein Schuh, der vielleicht schon ein bisschen länger in Benutzung war, entsprechend ausgeleiert ist. Also da gibt es einiges an Faktoren, ist natürlich jetzt so aus der Ferne schwer zu beurteilen, ehrlicherweise.
Okay, aber gut, dass du das, dass du sagst. Mir war das jetzt selbst gar nicht bewusst, was die Schuhe da für eine große Rolle spielen. Klar, beim Anzug kann ich das alles verstehen und nachvollziehen, aber beim Schuh war mir das bisher auch nicht ganz, ganz so bewusst.
Ist ja auch ein sehr, sehr seltener Fall, den man sieht. Also kann mich jetzt an nicht viele Fälle erinnern, wo wo man deswegen disqualifiziert wurde. Wahrscheinlich auch, weil sie deutlich seltener kontrolliert werden. Aber ich dachte zum Beispiel bislang auch immer, dass die Schuhgröße quasi durch die 3D-Messung ja quasi vorgegeben wird, dass die Füße da auch mit reingescannt werden, was sie sicherlich auch tun, und dass das quasi die Schuhgröße festhält. Aber klar, wenn dein Fuß vielleicht an einer Stelle besonders breit ist und du halt mit deiner normalen Schuhgröße nicht in den Schuh reinkommst, dann ist das natürlich ein
Ja.
Problem. Gut, ist dir ansonsten noch was aufgefallen in Wiswa? Irgendwas, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Ich glaube, wir haben das Wichtigste soweit abgedeckt. Ich hatte dir das ja schon mal geschrieben. Im Vorgespräch hätte ich fast gesagt, dass ich es soweit ein recht unspektakuläres Wochenende fand, im positivsten Sinne. Und ich glaube, ja, was den Modus angeht, haben wir auch soweit alles gesagt, da gab es auch keine großen Überraschungen.
Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass die Probe meiner Meinung nach gerade von diesem Modus ein bisschen valider ist, weil die Bedingungen insgesamt gerade bei den Männern deutlich stabiler und ausrechenbarer waren als in Courchevel. Also die Männer haben es wirklich sehr, sehr schön zum Springen gehabt, gerade auch am Samstagabend 20 Uhr. Bei den Frauen war es sehr, sehr wechselhaft und wirklich schwierig, da auch stabile Sprünge durchzuziehen. Ja, entsprechend bin ich auch zufrieden damit, dass wir es so knapp behandelt haben. So ehrlich muss man an der Stelle sein. Dann kommen wir als allerletztes noch zu einem Update, was sich schon, ich glaube, mit Ende des Winters gewünscht wurde, was wir aber nicht liefern konnten, weil es nichts zu updaten gab bis zur letzten Woche, nämlich rund um den Materialskandal und den Ausgang des Ermittlungsverfahrens, das es ja gegeben hat. Um euch da noch mal kurz abzuholen: Es gab ja das unabhängige Ethik- und Compliance-Büro der FIS, das mit dieser Untersuchung beauftragt wurde. Und das hat eben jetzt nähere Einblicke gegeben, wie dann der aktuelle Stand ist. Wir haben natürlich eigentlich alle erwartet, oder vielleicht besprechen wir das im zweiten Teil, dass es da ein Urteil gab. Vielleicht haben wir das auch nicht erwartet. Jedenfalls war es so, dass sie insgesamt 38 Zeugen befragt haben und 88 Beweisstücke ausgewertet haben. Denn sie wollten klären: A, waren noch mehr Personen beteiligt oder sogar andere Nationen als die, von denen man das bislang wusste, und ob es vergleichbare Fälle in der Vergangenheit gab. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist dann schlussendlich, dass es jetzt fünf Menschen gibt, die angeklagt werden, nämlich Magnus Breivik, der ehemalige Cheftrainer der Norweger, und sein ehemaliger Assistent Thomas Lobben, sowie die beiden Springer Marius Lindvik und Johan André Forfang. Was neu ist und was auch klargestellt wurde, ist, dass Robin Pedersen, Christopher Eriksen Sundahl und der zurückgetretene Robert Johansson freigesprochen wurden. Somit beschäftigt sich jetzt ein dreiköpfiges Panel des FIS-Ethikkomitee mit dem Ausgang des Verfahrens, und im Raum steht, dass die Athleten ja sanktioniert werden. Womit, weiß man nicht so genau. Es steht aber im Raum, dass es sich um Geldstrafen handeln könnte, vielleicht noch nachträgliche Disqualifikationen oder Sperren. Ja, weil ich eben so rumfabuliert habe, erstmal die Frage an dich. Das dauert jetzt 5 Monate. Hättest du jetzt auch wie ich damit gerechnet, dass es dann jetzt schon ein Urteil gibt, anstatt dass man jetzt nochmal in quasi Verhandlungen geht oder Befragungen, wie auch immer?
Ich hatte da von Anfang an ein bisschen Probleme, das zeitlich generell abzuschätzen, wie ausufernd das ist, wie viel Zeit dafür benötigt wird. Dass es jetzt dann doch so schlagartig kam, hat mich dann doch ein kleines bisschen überrascht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Hintergründe für diese Entscheidungsfindung sind, ob man das vielleicht noch vor dem Winter gerne aus der Welt schaffen möchte. Das kann ich nicht ganz genau sagen. Warst du da ein bisschen überrascht von?
Wir haben, jetzt muss ich gerade nachschauen, welchen Datum das war. Es war schon am 6. August gab es eine Mitteilung davon, dass die Untersuchung abgeschlossen ist, dass das Material quasi vorliegt und ja, es in Kürze ein Statement zum Ausgang des Ganzen geben soll. Und weil das so formuliert war, habe ich damit gerechnet, dass es dann ja, auch ein handfestes Urteil schon gibt. Deswegen hat es mich jetzt überrascht, dass das Ganze quasi nochmal, ja, vertagt wurde. Also es war eine gute Woche, bevor das Statement von der FIS, veröffentlicht wurde.
Okay. Ja, ich bin mal gespannt, wie das weiterhin ausgeht. Also der norwegische Skiverband hat ja, ich finde die Reaktion, die es darauf gibt aus Norwegen ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Also erstmal geht es da schon um dieses Zitat, das, was ihr ja auch besprochen habt von Marius Lindvik. Ich zitiere es mal ganz frei. Es war wohl nicht jeder ganz froh, dass ich heute gewonnen habe, was er gesagt hat. Und dann hat der norwegische Skiverband ja auch noch einen neuen Sponsor unter der Woche bekannt gegeben. Also hat eine kurzfristige Pressekonferenz eingerufen. Da dachte man dann, okay, da gibt es jetzt ein Statement dazu. Stattdessen wurde ein Sponsor präsentiert, mit dem es heißt, damit können wir jetzt wieder in der Weltspitze angreifen. Mir fehlt da so ein kleines bisschen, weiß ich nicht, die Demut in diesem Umgang. Also zumindest waren diese beiden Aussagen, die ich dort mitbekommen habe, jetzt wirkten auf mich zumindest nicht ganz so sympathisch. Ja.
Ja, ist sicherlich auch irgendwo ein bisschen untergegangen, weil man sich da medial auch so drauf gestürzt hat, dass ja der Teammanager Jan-Erik Albö auch gesagt hat, dass sie das für falsch empfinden, dass es jetzt tatsächlich eine Anklage gibt und dass man das in dem Team als so empfindet, dass man schon genug bestraft worden ist. Das ist natürlich eine Sichtweise, die er so haben kann und zumindest für die drei Athleten, die jetzt freigesprochen wurden, muss ich ganz ehrlich sagen, stößt es mir im Nachhinein schon, oder finde ich es im Nachhinein schon merkwürdig, wie da seitens der FIS auch mit umgegangen worden ist, weil wir erinnern uns, die wurden ja ein paar Tage nach Lindvik und Vorfang gesperrt. Da gab es ja damals diese, die einen würden sagen, legendäre, ich sag mal, denkwürdige Pressekonferenz am Holmenkollen, wo Sandro Pertile ja dazu befragt worden ist, warum jetzt die drei auch noch rausgenommen wurden. Und da hat er gesagt, Zitat, wir haben etwas Illegales bei denen gefunden, aber etwas anderes als bei Lindvik und Vorfang. So, und da stelle ich mir jetzt zumindest die Frage, wenn das so gewesen ist, warum wurden sie dann jetzt freigesprochen und es wurde explizit gesagt, sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen? Und man könnte natürlich auch fragen, warum sind sie dann überhaupt gesperrt worden? Also wenn nichts gegen sie vorliegt, wenn ihnen nichts zur Last gelegt werden kann, warum wurden sie dann überhaupt gesperrt? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Das klingt ein bisschen fishy, das stimmt. Ja, gute Frage. Ich würde gerne wissen, was da gefunden wurde damals. Aber ja, ich weiß es auch nicht. Ich fände jetzt, wenn sie freigesprochen werden in dieser Sache, würde es zumindest wieder halbwegs passen, dass bei ihnen nichts Illegales in dieser Sache gefunden wurde, sondern was anderes Illegales. Aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Freispruch und eine Sperre gewesen. Also es ist schon ja sehr komisch und das macht wenig Sinn, wie du sagst, ja.
Also, oder man muss zu präzisieren, es wurde nichts gefunden, was eine derartige Sanktion wie eine Sperre rechtfertigt. Es kann ja sein, dass sie was gefunden haben, was vielleicht eine Disqualifikation rechtfertigt, aber die hat es ja nie gegeben, so gesehen. Und das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Darauf wollte ich nur nochmal hinaus. Und ja, was jetzt zu erwarten ist, ist natürlich schwierig, weil ich habe es am Samstag, als mich die Kollegen vom Deutschlandfunk dazu befragt haben, auch gesagt, wir haben keinen Präzedenzfall. Es gibt nichts Vergleichbares in der Geschichte des Skisprings, wo wir jetzt sagen können, anhand dessen könnte man sich das Strafmaß vielleicht ausrechnen, was man ja ganz gerne tut. Das wird halt nicht passieren. Und was auch nochmal klargestellt wurde, das ist sicherlich auch interessant für alle da draußen, das Urteil wird nur veröffentlicht, wenn es auch zu einer Verurteilung kommt. Also wenn es jetzt dann am Ende doch heißt, ja auch Lindwig, Vorfahren und die anderen beiden werden quasi freigesprochen oder wie auch immer. Und ich glaube, Adrian Lievelten hatte ich jetzt noch vergessen, den Servicemann. Dann wird es veröffentlicht, ansonsten nur, wenn die Beteiligten dem Ganzen zustimmen.
Ja, nicht sonderlich transparent auf jeden Fall, gerade was dann zukünftige Fälle angeht, das stimmt, ja.
Ja. Ja, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Wir haben jetzt auch gar keinen Zeithorizont, wie lange das jetzt nochmal dauert, bis wir da ein Urteil zu bekommen und natürlich ab wann etwaige Sanktionen dann greifen werden. Also das wird wahrscheinlich auch wieder einigermaßen ohne Vorankündigung kommen. Dementsprechend können wir uns da nur gedulden und das war es dann auch schon an dem Update, was sich da von euch schon im März gewünscht wurde. Das ist leider so der Stand der Dinge.
Glaubst du denn, dass wir die beiden, zumindest Lindwig und Vorfang, nochmal sehen in diesem Sommer?
Gehe ich fest von aus, ja. Also, wenn es vorher keine Sperre oder sowas gibt, rechne ich fest damit, dass sie sich sowohl in Val di Fiemme als auch in Klingenthal nochmal vorstellen werden,
Okay.
ja.
Ja.
Ja. Ja, sind wir mal gespannt, wie sie es bis dahin entwickelt. Was jetzt auf jeden Fall erstmal ansteht, ist natürlich eine wettkampffreie Zeit, zumindest was den Sommer Grand Prix angeht. Die unteren Klassen fangen ja jetzt auch an, beziehungsweise sind angefangen. Der Alpencup ist am letzten Wochenende auch losgegangen. Der FIS Cup beginnt jetzt am kommenden Wochenende und dann parallel zum nächsten Sommer Grand Prix in Rüschnow am 13. und 14. September geht es dann auch mit der Continental Cup und Intercontinental Cup Saison los. Das ist auf jeden Fall noch wichtig für euch zu wissen. Ja, ansonsten, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, lieber Daniel, können wir den Laden ja dann für heute dicht machen.
Dann machen wir das. Ja.
Dann machen wir das. Dann sage ich vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, gerne, gerne. Danke für die Einladung. Hat mir auch auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Ja, lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr diese Folge fandet, was ihr auch von den aktuellen Geschehnissen im Skispringen haltet. Und dann kann ich an dieser Stelle schon mal versprechen, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir uns schon das nächste Mal wieder hören werden. Und deswegen sage ich bis bald und fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.